Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Nein, wir wechseln nicht ins Operettenfach. Wir entführen Sie jetzt in die Welt des Vergessens. Warum wir nicht alles erinnern, heißt der Titel einer Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt. Dabei ist das Museum ja doch eigentlich der klassische Ort der Erinnerung. Ein Raum geschaffen, um Dinge, die in einer Gesellschaft wichtig sind, vor dem Vergessen zu bewahren. Aber wäre es nicht vielleicht schön, wenn wir ein lückenlos funktionierendes Gedächtnis hätten, uns an längst vergangene Situationen oder Begegnungen erinnern könnten oder an alle Bücher, die wir gelesen haben? Nein, sagen die Neurologen, Psychologen, Historiker und Künstler, die an der Frankfurter Ausstellung um das Vergessen mitgewirkt haben. Im Gegenteil, wir können von Glück sagen, dass unser Gehirn für uns eine Auswahl trifft. Eva-Maria Götz hat die Ausstellung besucht, um zu erfahren, warum wir nicht alles erinnern.
Hier steht auf dem Boden: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.
Ja, wir empfangen die besohlenen Besucher hier mit den unterschiedlichsten Redeweisen und Sprichworten, die sie aus ihren eigenen Sprachen und aus ihren eigenen Kulturkreisen kennen. Wir wollen ohnehin mit dem ersten Kapitel in der Ausstellung eine Begegnung schaffen mit Dingen, die Ihnen mehr oder weniger auch aus dem eigenen Alltag bekannt sind.
Sagt der Kurator der Ausstellung, der Kunsthistoriker Professor Kurt Wettengel. Ein Radiorekorder, Baujahr 1970. Ein Flugdatenschreiber, eine riesige Magnetplatte, die einmal als das modernste Speichermedium überhaupt galt, ein Bild mit Haaren eines Verstorbenen aus dem Jahr 1868.
Dann haben wir ganz einfache Dinge wie Einkaufszettel. Einkaufszettel, die jetzt für den Moment dienen, die dann aber nach Erledigung der Einkäufe einfach weggeworfen werden in der Regel. Es gibt aber auch Menschen, die heben sie dann auf, sammeln sie, und so haben wir ein paar hier in dieser Ausstellung auch zeigen können.
Faszinierend zu sehen, welche Strategien und Medien Menschen erfinden, um nicht zu vergessen. Die ersten Vitrinen und Installationen der Frankfurter Ausstellung sind voll davon. Aber es gibt bereits hier Hinweise auf eine Epoche, die manch einer lieber ganz schnell vergessen hätte.
In dieser Vitrine hier sieht man auch ein Merkblatt, das die Befreiten des Konzentrationslagers Buchenwald nach dem Zweiten Weltkrieg anfertigten, um denjenigen, die nach dem Krieg das Lager besichtigen mussten, dann bestimmte Dinge mitzugeben, die sie in Erinnerung behalten sollten.
Wir können unterscheiden zwischen einem Vergessen, bei dem eine Art von Verdrängungsvorgang stattfindet. Das ist natürlich das, was man mit psychoanalytischem Vergessen vor allem verbindet. Also dass man sagt, bestimmte Inhalte sollen nicht ins Bewusstsein gelangen und sie müssen aus dem Grund entsprechend im Dunkeln gehalten werden. Und dann ist das Vergessen ein Teil des Verdrängens.
Sagt Professorin Vera King, Direktorin des Sigmund-Freud-Institutes Frankfurt. Sie war eine der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Entstehung der Ausstellung im Historischen Museum begleiteten.
Es gibt ja auch Formen des Vergessens von Gefühlen. Das heißt, man erinnert sich an bestimmte Ereignisse, verbindet sie aber nicht mehr mit dem Gefühl. Zum Beispiel bei Traumatisierung kann das ja auch eine Rolle spielen.
Und dann gibt es das ganz normale Vergessen von alltäglichen Vorgängen und Dingen, das jeder von uns kennt.
Natürlich gibt es dieses Bedauern, je älter man wird, dass es vieles gibt, was man vergisst. Aber es ist eben ein ganz normaler Bestandteil des menschlichen Seins und des alltäglichen Vollzugs und des In-der-Welt-Seins, dass wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen. Und das ist ein ganz grundlegender, notwendiger Aspekt von Bewusstsein, aber auch von Fühlen, dass wir Dinge mal erinnern und auch mal wieder vergessen können.
Wahrscheinlich vergisst man 99% und erinnert dieses 1%.
Sagt Astrid Erl, Professorin für anglophone Literaturen und Kulturen an der Goethe-Universität und Mitinitiatorin des interdisziplinären Projekts Frankfurt Memory Studies Platform.
Wir erinnern uns gerne an all das, was in unser Selbstbild passt. Und zwar das Selbstbild, wie es heute ist. Wenn ich heute eine umweltbewusste, mich gesund ernährende Person bin, dann erinnere ich mich ungern daran, wie ich vor 20 Jahren ein bestimmtes Junkfood zu mir genommen habe.
Indem wir etwas aufschreiben, indem wir etwas fotografieren, wollen wir es uns besonders merken. Das heißt eben, das, was wir nicht aufschreiben und nicht fotografieren, geben wir auch eher dem Vergessen preis,
erklärt Kurator Kurt Wettengel. Mit der Entdeckung der Fotografie begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Das Vergessen veränderte sich rapide. In einer Vitrine kann man diese Entwicklung verfolgen. Das große, schwarz-weiße Familienfoto auf der linken Seite des Zeitstrahls ist schon fast vergilbt.
Wir zeigen hier in der Vitrine eine Daguerreotypie, das heißt eine Fotografie als Unikat aus der Zeit um 1840.
Schon kurze Zeit später begann die Industrialisierung der Fotografie. Der Zeitstrahl wird breiter. Es müssen immer mehr Fotos übereinander Platz finden.
Früher haben die Menschen Fotoalben angelegt, in denen wenige Fotos, weil es auch relativ teuer war, aufbewahrt wurden. Das heißt, sie haben damit aber eben auch ihrem Leben eine ganz bestimmte Form gegeben. Sie haben eine autobiografische Erzählung im Grunde genommen gemacht.
Starten die Fotografierten anfangs noch gebannt in die Kamera, stellte sich mit den Jahren zunehmende Lockerheit ein. Dann wurden die Fotos farbig und schließlich am vorläufigen rechten Ende der Zeitachse kommt ein heutiges Phänomen dazu, das massenhafte Selfie mit dem Smartphone.
Wir haben uns hier bei dieser Vitrine auf Personenfotografie beschränkt, weil heute das Posen vor der Kamera extreme Form angenommen hat. Das bedeutet, dass der kommunikative Wert der Fotografie heute sehr, sehr stark ist und der Erinnerungswert demgegenüber etwas zurücktritt.
In jeder Generation, das ist auf diesem fotografischen Ritt durch die letzten 150 Jahre deutlich zu sehen, ändert sich nicht nur der Umgang mit dem Medium, sondern auch die Mode, die Fahrzeuge oder die Architektur im Hintergrund. Das beeinflusst auch das kollektive Erinnern. Was verbinden wir zum Beispiel mit unserer Kindheit? Spielsachen, Plattencover oder Radiogeräte, wie sie in der Ausstellung zu sehen sind, rufen längst vergessene Assoziationen hervor, je nach Alter des Betrachters. Das Generationengedächtnis setzt ein. Kulturwissenschaftlerin Astrid Erl.
Wir haben kein im strengen Sinne individuelles Gedächtnis. Unser Gedächtnis ist immer sozial geprägt. Also schon das, was Ihre höchstpersönlichen Kindheitserinnerungen sind, sind in Wirklichkeit soziale, sind kollektive Erinnerungen, weil Sie in einer sozialen Gruppe groß geworden sind, die Ihnen beigebracht hat, wie man erinnert, die mit Ihnen Sachen zusammen erlebt hat und die bestimmte Erinnerungen immer wieder gemeinsam mit Ihnen abgerufen hat.
Die Frankfurter Ausstellung über das Vergessen und Erinnern beschränkt sich auf einen Zeitraum von rund 200 Jahren, also vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute. Kurator Kurt Wettengel.
Die Zeit um 1800 ist eine Zeit, die durch besondere Beschleunigungsprozesse in den Anfängen der Moderne geprägt ist. Wir müssen uns vorstellen, dass damals Fabriken aufkommen, Großstädte wachsen. Das bedeutet, dass viele Menschen vom Land in die Stadt gehen. Erzählzusammenhänge, die bis dahin bestanden haben, lösen sich auf.
Man kann davon ausgehen, dass durch diese Beschleunigung auch die Frage des Erinnerns und Vergessens, die Frage nach den Gedächtnisleistungen, in den Blick geraten ist. Denn in diese Zeitspanne fiel auch der Beginn der Hirnforschung. Einer ihrer Pioniere war der Frankfurter Arzt und spätere Mitbegründer der Frankfurter Universität, Ludwig Edinger.
Ludwig Edinger gilt als Begründer der vergleichenden Neurologie, so nannte man das damals. Heute nennt man das Neuroanatomie. Neurologie war damals alles, was sich mit der Funktionsweise und der Erforschung der Funktionsweise des Gehirns, des Nervensystems beschäftigte.
Sagt Dr. Gerhard Kreft, Soziologe am Ludwig-Edinger-Institut.
Edinger hat sich in einer Privatpraxis hier in Frankfurt niedergelassen, weil der Antisemitismus der Gründerjahre bereits sich so weit durchgesetzt hatte, dass er keine Stelle mehr bekam, hat sich hier niedergelassen, hat im Schlafzimmer nachts eben angefangen, Gehirne zu untersuchen.
Anhand von Längsschnitten durch die Gehirne totgeborener Föten verschaffte sich Edinger eine genaue Kenntnis ihrer Anatomie. Seine Veröffentlichungen dazu waren bahnbrechend. Und doch musste der Wissenschaftler, dem der ganzheitliche Blick auf den Menschen immer wichtiger war als die Untersuchung einzelner Organe, schließlich eingestehen:
Es ist nicht möglich, beim Menschen anzufangen, wenn ich die Funktionsweise des Gehirns und die Entstehung des Bewusstseins verstehen will. Das menschliche Gehirn ist zu komplex. Wir kommen da nicht weiter. Wir müssen mit einfacheren Hirnen beginnen.
Der Mediziner und Psychologe Alois Alzheimer, ebenfalls zeitgleich wie Edinger in Frankfurt tätig, entdeckte bei einer verstorbenen Patientin eine auffällige Veränderung der Hirnrinde. Die bis heute nicht abgeschlossene Erforschung der Demenz begann.
Wir wissen nicht, wie sozusagen die neurowissenschaftlich im engeren Sinne betrachteten Bedingungen, die zerebralen Bedingungen sind. Aber was wir wissen ist, dass die Gestaltung der Umwelt des Patienten Wunder wirkt.
Zitiert Gerald Kräft, Edingers Nachfolger am Institut, den Neuropsychologen Kurt Goldstein. Dieses Motto könnte auch über dem Frankfurter Reminiszenzprojekt stehen, bei dem demenzkranke Menschen ins historische Museum kommen und animiert werden, sich zu erinnern. Kurt Wettengel.
Das historische Museum ist dafür der ideale Ort, weil das historische Museum Hunderte und Tausende von Alltagsgegenständen hat, die Erinnerungen von Menschen auslösen können, die bis zu 80 Jahre oder älter sind. Dinge wie beispielsweise ein Henkelmann, eine Milchkanne, ein Bonbonautomat.
Auch dem kollektiven Vergessen wollen ist eine Abteilung der Ausstellung gewidmet. Interessant zum Beispiel eine Sammlung alter Theater- und Opernprogrammhefte. Auf allen Titelblättern prangt in der Mitte ein mit der Schere geschnittenes Loch.
Auf den ersten Blick wird vielleicht nicht deutlich, was ausgeschnitten wurde. Wenn man es aber sagt, leuchtet es sofort ein. Das Hakenkreuz wurde aus allen Titelblättern entfernt.
Ähnlich rigide wurde ein großes Ölporträt Adolf Hitlers bearbeitet, das sich bis Kriegsende in den Räumen der Stadt Frankfurt befand.
Wahrscheinlich direkt am Ende des Zweiten Weltkriegs hat jemand mit einem flotten Pinsel und mit einer weißlich-rosa Farbe das Porträt übermalt und damit fast unkenntlich gemacht.
Fast, denn wenn man genau hinguckt, erst sieht man wirklich nur die weiße Fläche, aber das Gesicht von Adolf Hitler kommt wieder hervor.
Das ist beinahe so, als würde das Porträt im Laufe der Zeit durch die Übermalung hindurchwachsen, so könnte man sagen. Es hat also jemand hier Hitler einerseits vergessen machen wollen, andererseits auch nicht so gründlich, dass er oder sie dieses Gemälde gleich zerstört hätte. Möglicherweise war man sich nicht ganz sicher,
ob man es noch mal brauchen kann.
Ob man es nicht vielleicht noch einmal brauchen könnte.
Every German is a potential source of trouble. Therefore, there must be no fraternization with any of the German people.
Es geht leichter, 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 immer leichter, leichter, leichter. Es geht leichter auf der Lebensweite auf.
10 Jahre später schien das Grauen vergessen. Die Wirtschaftswunderzeit begann. Doch kann man hier wirklich von Vergessen sprechen? Ist ein kulturelles Vergessen in unseren Zeiten überhaupt noch möglich? Astrid Erl.
Ich würde denken, spätestens seit der Moderne, seit 1800, ist das vielleicht nicht der Fall, weil es fast von jedem Ereignis irgendwo materielle Spuren gibt, in Archiven, in Tagebüchern.
Oder in Museen.
Wir haben den Künstler Mark Dein eingeladen zu einer Installation.
Aha, also wir kommen durch einen weißen Vorhang in einen fast dunklen Raum und man muss eine Taschenlampe mit Rotlicht in die Hand nehmen, um überhaupt zu sehen, wo wir uns befinden. Was ist hier nachgebaut?
Mark Dein ist durch die verschiedensten Depots des Historischen Museums gegangen. In dem Depot des Historischen Museums befinden sich über 600.000 Objekte.
Museen haben auch Mühe, gerade alte und große Museen. Wissen die Museen manchmal gar nicht mehr so richtig, was sie da eigentlich haben, weil die Dokumente vielleicht verloren gingen oder gar nicht erst richtig angelegt wurden, weil das Verständnis der Dinge, die da seit 100 Jahren da drin liegen im Depot, vielleicht gar nicht mehr da ist und es auch niemanden mehr gibt, der uns das noch erklären kann. Man vielleicht weiß, wie die Maschine heißt oder was es für ein Typ war, aber wer sie benutzt hat und warum sie überhaupt bei uns in der Sammlung ist. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Objekte vergessen wurden.
sagt der Direktor des Frankfurter Museums, der Historiker Dr. Jan Gerchow. Auch ein Museum funktioniert eben ein bisschen wie ein Gehirn.
Wenn ein Museum sammelt, muss es auswählen. Das ist wie beim Nachdenken oder beim Sprechen. Man kann nicht alles gleichzeitig aussprechen, sondern man muss sich entscheiden und schließt damit automatisch alles mögliche andere aus.
Und so können Objekte auch an einem Ort des Erinnerns in Vergessenheit geraten. Haben wir noch etwas vergessen? Ach ja, wie wollen wir eigentlich, dass man sich an uns erinnert? Die Bundesrepublik hat vorgesorgt.
Wir haben hier einen Behälter für Mikrofilme, wie er tausendfach in dem Barbara-Stollen im Schwarzwald seit 1975 von der Bundesrepublik Deutschland eingelagert wird.
Beschreibt Ausstellungskurator Kurt Wettengel.
Hier finden sich beispielsweise Reproduktionen des Grundgesetzes, die Pläne für den Kölner Dom, die Pläne für die Startbahn West und viele Millionen andere Dinge, die man als überlieferungswürdig erachtet.
Und zwar im Sinne der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut und unter Aufsicht des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Hoffen wir also, dass die Erdenbewohner der Zukunft nicht vergessen haben, wofür diese kochtopfartigen Behälter eigentlich gut sein sollen.
Eva-Maria Götz war dem Vergessen auf der Spur. Und bevor ich es vergesse, noch bis zum 14. Juli ist im Historischen Museum Frankfurt am Main die Sonderausstellung »Vergessen, warum wir nicht alles erinnern« zu sehen.